Du hast Bock auf Jagd? Dann bist du hier beim Bock auf Jagd Podcast genau richtig. Wir sind Marco und Daniel und nehmen dich mit auf die Jagd.
Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Bock auf Jagd Podcasts. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mit mir hier zusammen sitzt der Daniel. Hi Daniel.
Hallo.
Wir wollen heute über das Thema Büchsen sprechen, und zwar moderne Büchse versus klassische Büchse. Wir hatten ja ursprünglich mal angekündigt, dass wir eigentlich noch ein bisschen das Thema Technik beleuchten wollten. Aus gegebenem Anlass haben wir uns aber jetzt dazu entschieden, dass ja durchaus dieses Thema auch sehr, sehr interessant ist, ja auch irgendwo was mit Technik und Moderne und so weiter auf der Jagd zu tun hat. Und wir glauben einfach, dass das ja die Gemüter sehr, sehr erhitzt und dass es deswegen ein sehr interessantes Thema werden könnte. Bevor wir damit anfangen, frage ich natürlich unsere altbekannte Frage, und zwar: Daniel, was hast du die letzten beiden Wochen so erlebt?
Vor circa eineinhalb Wochen habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht. Das war morgens, wir waren gemeinsam laufen, der Amadeus und ich, da waren ein paar Tage davor Holzarbeiten. Und dort ist auch ein alter Steinbruch, da haben die dann das Holz gelagert und das ganze geäscht, was übrig war. Und die Straße war auch komplett gesperrt und ich wollte einfach mal schauen, wie es aussieht, was die so gemacht haben. Die haben auch einen frischen Weg gemacht und ja, ich bin dann mit Amadeus dorthin. Wir haben ein bisschen geübt mit dem Abhotteln. Ja, nach kurzer Zeit war es dann so, wir sind ein Stück weiter gelaufen, diesen ganz dicken Weg. Und wir haben halt immer so Abhortübungen immer in die Seite rein und einfach ein bisschen ins Dichte. Ja, auf einmal hat Amadeus 3 Meter neben diesem Weg einen Bock hochgemacht. Und das war direkt neben der Straße, also die schon immer gut befahren. Ja, ich habe Amadeus nach dem ersten Schock dann auch abgerufen, das war vielleicht 10 Sekunden, also er hat auch nicht wirklich ihn gebissen, war eigentlich alles in Ordnung, deswegen war das für mich erstmal okay. Er stand dann aber da und hat einfach in der Gegend rumgeschaut und hat es gar nicht richtig realisiert, was da passiert ist. Ist dann Richtung Straße, direkt hinter der Straße ist dann das Nachbarrevier, hat wirklich ewig gebraucht, bis der weggekommen ist, und dann hinter der Straße ist ein kleiner Hang, da hat er sich dann auf den Knien, hat er sich da dann hochgeschleppt und dann wusste ich schon, irgendwas kann nicht stimmen, weil er konnte das nicht gewesen sein in dieser kurzen Zeit. Na, später habe ich dann auf jeden Fall mit dem Pächter gesprochen und der hat dann erzählt, dass vor 10 Tagen dort ein Bock angefahren wurde. Also das wieder zum Thema Kommunikation, das wäre halt gut gewesen, hätte ich das vorher gewusst, weil dann hätte ich den Amadeus auch nicht abgezogen. Ich hatte jetzt keine Waffe und sowas dabei, aber der Amadeus hätte das schon hinbekommen, das weitgerecht zu machen, und ja, dann wäre das Tier einfach erlöst gewesen, weil der hat sich dann ins andere Revier geschleppt und ich bin auch der Überzeugung, dass er dort jetzt verendet ist. Ich habe zwar eine Kamera hingehängt und genau diesen Wechsel dann drauf, aber er hat sich halt nicht mehr blicken lassen, leider. Ja, das war jetzt nicht so eine schöne Situation, aber schlussendlich ist es aber auch ein Teil der Jagd. Und das gehört eben auch dazu, war jetzt leider so, vielleicht lässt er sich ja nochmal blicken, das wäre eine super Sache, das würde mich beruhigen und natürlich das Tier erlösen. Ja, nächstes Thema, Marco, wir waren auch gemeinsam am Wochenende unterwegs, den Part übergebe ich dir, da kannst du gerne was dazu erzählen, es war ein erfolgreicher Abend, es war sehr angenehm.
Genau, vielleicht noch ganz kurz zu der Geschichte, wie du gerade schon gesagt hast, es ist super wichtig, dass man da auch mit den Reviernachbarn kommuniziert, wenn es irgendwo einen Wildunfall gab und das jeweilige Stück nicht gefunden wurde, weil beim Wildunfall kann man in den meisten Fällen schon davon ausgehen, dass das Stück Wild entweder stark verletzt irgendwo noch im Wundbett liegt, dass es auf jeden Fall leidet oder dass es irgendwo verendet ist. Da gehört auf jeden Fall dazu, dass man sich da einfach abspricht, und dann kann so Tierleid auch vermieden werden, weil wenn wir uns das vorstellen, 10 Tage lang, minimum 10 Tage lang lag der Bock irgendwo mit gebrochenen Läufen rum. Ob er jetzt wirklich verendet ist, ist auch nicht unbedingt sicher. Ja, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen besser kommunizieren und sich dann vielleicht auch mal hinsetzen.
Ja, ich komme drauf, dass der vielleicht verendet ist wegen dem Stress, weil das setzt so ein Tier natürlich eh schon zu, und wenn es dann noch verletzt ist, keine Ahnung, das sah jetzt auch nicht wirklich so gut aus, also kann gut sein, dass der gar nichts mehr zum Essen gefunden hat. Der Pächter selber hat nachgesucht, der hat eigentlich einen sehr guten Hund, die haben den aber nicht gefunden. Ich glaube deswegen, dass er sich aus dem Wald, wo im Hang oben war, dann nochmal nach unten in diese Böschung wieder reingesetzt hat. Ich weiß es nicht, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, wie genau das abgelaufen ist, aber man muss auch sagen, nicht nur mit den Nachbarn muss man kommunizieren, sondern vor allem intern. Das ist immer wichtig, weil es bringt nichts, wenn man Arbeitseinsätze plant und dann sowas halt außen vor lässt. Ich weiß, ich würde da nicht nachsuchen, wenn er das eh schon gemacht hat, weil ich gehe davon aus, dass sein Hund deutlich besser nachsuchen kann, aber trotzdem, so die Infos sind Gold wert, weil kann ja sein, der läuft mal auf der Wiese rum und du siehst es, dass das Tier gebrochene Läufe hat, und dann kannst du auch immer was machen.
Zum Beispiel gerade, wenn nur ein Lauf gebrochen ist, dann kann das Stückle Wild ja relativ gut auch überleben. Ja. Und möglicherweise besteht die Möglichkeit, dass es dann auch einigermaßen verheilt. Von daher ist es wichtig, dass man da kommuniziert. Und manchmal macht es ja auch Sinn, dass man dann einfach am nächsten Tag nochmal nachsucht, wenn ein Stück Wild im Wundbett liegt. Wenn es eben nicht mehr so weit geht, wenn die Verletzungen vielleicht schon so stark sind, dass es gar nicht mehr weit gehen kann. Aber wie gesagt, ist jetzt so. Wir lernen alle draus. Du hattest schon
Genau.
angesprochen, unser letztes Wochenende. Bei mir war die letzten 2 Wochen jagdlich relativ ruhig. Da war einiges los mit Hegering-Versammlung und so weiter. Da war ich in einem zweiten Hegering nochmal. Da haben wir auch ja, einen super interessanten Vortrag über Nachsuchearbeit gehört. Da wurden die Hegering-Zahlen besprochen, also die Weidenrevierzahlen, das ist da in dem Hegering. Sehr, sehr interessant. Da liegen ja die Reviere ihre Abschusszahlen offen und das ist einfach eine super Statistik. Da kann man über die letzten Jahre einfach sehen, was in welchem Revier ging, wie es da entsprechend aussieht, wie es da um die Wildbestände bestellt ist. Und es hat so den Anschein, und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, das wirkt einfach wie so eine große, wirklich eine Hegegemeinschaft, die sich auch im Klaren darüber ist, dass eben Hege nicht nur intern im Revier funktioniert, sondern eben revierübergreifend. Du hast schon angesprochen, letztes Wochenende, da waren wir hier auf der Jahreshauptversammlung unserer hiesigen KJV. Die war in Herrenberg hier. Ich persönlich fand es eine super spannende Veranstaltung, waren sehr, sehr viele interessante Gäste da. Es gab eine Podiumsdiskussion über das viel diskutierte Thema Wolf. Die Podiumsdiskussion fand ich super, super interessant. Es waren einige Vertreter aus der Politik da. Es war als Moderator der Jagdrechtsexperte Christian Teppe da, mit dem haben wir uns danach auch noch eine ganze Weile unterhalten. Super sympathischer Typ, hat auch einen eigenen Podcast, da dürft ihr alle gerne mal reinhören, kann man nur empfehlen. Haben wir einige Insights bekommen aus der Jagdrechtwelt und wie gesagt, die Podiumsdiskussion war super interessant. Es war zum Beispiel noch eine Politikerin von den Grünen da, die sich nicht ganz so, wie soll ich sagen, souverän angestellt hat. Vielleicht nicht so die Sympathieträgerin war, trotzdem, ich persönlich fand es eine starke Leistung, dass man sich dem Ganzen dann trotzdem stellt, weil sie wusste ja theoretisch, wie da einfach die Meinungen zum Thema Wolf sind in der
Sie
Jägerschaft.
hatte einfach nichts zu gewinnen. Das muss
Genau,
man
sie hatte
sagen.
nichts zu gewinnen, sie ist da theoretisch hingefahren und wusste schon, okay, das wird unschön. Trotzdem hat sie sich dem Ganzen gestellt, das muss man den Leuten immer hoch anrechnen. Ich persönlich bin der Meinung, dass gerade Diskurs und offen sprechen und diskutieren in der Politik und gerade über so Themen unfassbar wichtig ist, dass sich die Fronten da eben nicht verhärten, sondern dass man auch anderen Meinungen mal die Möglichkeit gibt, sich zu artikulieren und sich mal andere Argumente anhört. Das hat auch an diesem Abend, finde ich, sehr, sehr gut geklappt. Die Jägerschaft war ja höflich und zuvorkommend. Wurde niemand ausgebuht. Es wurde jeder zu Wort kommen lassen und alle durften aussprechen. Von daher, die Diskussion war super. Es gab gutes Essen, viele spannende Themen. Wie gesagt, wir hatten danach noch bis in die Puppen interessante Gespräche, bis dann irgendwann das Putzlicht anging.
Genau, bis sie uns mit rausgefegt
Genau,
haben.
bis wir uns mit rausgefegt haben. So lang war es auf jeden Fall super. Und genau, das war so jetzt die Erfahrung der letzten beiden Wochen.
Genau, also es waren auch wirklich nette Gespräche mit Jägern, die man schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat. Also, falls ihr so ein Event nicht oft besucht, nutzt einfach mal den Tag und besucht ihn doch mal, weil, wie gesagt, es gibt nette Gespräche, es gibt nette Infos und manchmal trifft man einfach Leute, die man doch nicht erwartet hat. Naja, ich will euch jetzt nicht weiter zuschwafeln über die Jahreshauptversammlung. Geht einfach mal hin, es ist doch nicht so furztrocken, wie man manchmal denkt. Sind super Themen, war sehr, sehr interessant. Und ich denke, wir machen jetzt mal mit unserem Hauptthema weiter, oder?
Genau, weil auch auf dieser Jahreshauptversammlung, gerade wenn man mit älteren Jägern spricht und darüber spricht, wie sich die Jagd so entwickelt und so weiter, dann kommt man an einem Thema nicht vorbei und es sind auch die Jagdwaffen. Da geht es ganz, ganz oft um Gesetze, was wird verboten, Halbautomaten und so weiter. Das ist einfach ein Thema, das spaltet die Jägerschaft, das spaltet in gewisser Weise natürlich auch die Politik. Und deswegen möchten wir heute darüber reden, weil auch uns beide spaltet es in gewisser Weise, weil wir ja schon mal angekündigt hatten, dass der Daniel eher der moderne Jäger ist. Ich glaube, du hast auch eine relativ moderne Waffe, also ich kenne mich damit wirklich gar nicht aus. Aber erzähl doch mal, über welches Thema wir heute reden, beziehungsweise was du denn so führst.
Also erstmal muss ich sagen, wir sind da oft anderer Meinung, aber immer freundschaftlicher Ebene. Es wird nie dreckig, zumindest wenn das Mikrofon nicht an ist. Ich selbst habe ein AR-10-Modell, eine Händel CR308. Bin sehr zufrieden mit der inzwischen. Also am Anfang hatte ich ein paar Problemchen mit dem Einschießen, weil das muss man einfach schon mal schon sagen, da gebe ich auch vielen Jägern recht. Die Präzision ist bei so einem Halbautomaten doch nicht immer so perfekt wie beim Repetierer. Das gebe ich offen zu. Und beziehungsweise ich bin ja kein Vertreter jetzt von dieser Branche, aber ich sag's einfach nur, weil manche Leute halt schon überall Probleme finden mit so Dingen. Und ich sag's ganz ehrlich, die Präzision war zum Beispiel mit meiner R8 besser. Aber natürlich in dem Rahmen, wo ich dann trotzdem noch einen tödlichen und guten Schuss machen kann. Ich glaube, die Toleranzen liegen bei 2,5 Zentimetern, was schon recht viel ist. Das ist, keine Ahnung, eine 2-Euro-Münze oder sowas. Also das kannst du dir bei einer Blase R8 zum Beispiel nicht erlauben. Naja, was ich noch sagen muss, ist halt einfach, das Gewicht ist natürlich auch ein Negativbeispiel, weil ja, die wiegt jetzt halt einfach 2 Kilo mehr. Das merkt man dann schon, wenn man mit der unterwegs ist, vor allem auf der Pirsch, wo man dann die Waffe mehr oder weniger immer im Anschlag hat und seinen Pirschstock dabei. Aber ja, ich bin einfach Fan. Ja, ich finde es einfach cool, dass ich alles so einstellen kann und machen kann, wie ich will. Ich kann Griffe anbringen, ich kann den Abzug abändern, ich kann den Schaft hinten abändern. Das sind einfach so Dinge, die ich potenziell gut finde. Ich habe natürlich jetzt nicht sofort einen neuen Schaft gekauft. Ich bin aber auch gerade dabei, den Abzug zu ändern, weil das Abzugsgewicht ist doch schon extrem hoch. Also wenn man zum Beispiel jetzt wieder verweist auf die Blase, da war der Abzug bei 750 Gramm. Das ist schon sehr gut. Das geht sogar noch höher mit einem anderen Abzug bei der R8 auf 350. Wobei das fühlt sich wahrscheinlich an, wie wenn es dauerhaft eingestochen ist. So geil ist es nicht. Meine Hähne, die liegt jetzt momentan bei 2000 Gramm. Das muss man sich mal umrechnen. Das sind 2 Kilo. Also das ist, hört sich schon dann viel krasser an, wenn man das mal in Kilogramm hört. Und die Standardversion von der Hähne hat einfach 3,5 Kilogramm Abzugsgewicht. Und da gehe ich dann auch bei aller Kritik mit, also damit jacklich rauszusitzen und dann eventuell noch in der Kälte dann wackeln beim Schießen, das ist nichts. Also für einen sportlichen Bereich alles cool, aber für die Jagd würde ich mit so einem Abzugsgewicht auf jeden Fall nicht rausgehen. Naja, das sind mal so Vorab-Infos, warum ich so eine Waffe mag. Ich glaube, Marco, du bist eher der klassische Typ, oder ich weiß, dass du eher der klassische Typ bist. Was ist denn so deine Lieblingsart von Waffe und was für eine Waffe ist es überhaupt, mit der denn du jagen gehst?
Also einerseits natürlich stehe ich unheimlich auf Kipplaufbüchsen. Ich finde die super interessant, super führig, super schön. Die sind meistens auch sehr, sehr leicht. Es ist in vielen Fällen ein sehr ausgeklügeltes System. Es funktioniert.
Ich verstehe da aller Kritik auch nicht, was die Leute wollen, weil, na klar, das ist kein Repetierer, aber beim Ansitz brauche ich auch keine 5 Schuss, gebe ich auch zu.
Im besten Fall nicht.
Ja, natürlich.
Beziehungsweise im schlechtesten Fall hast du dann keine 5 Schuss,
Ja.
aber im besten Fall brauchst du keine 5 Schuss. Aber ich muss auch sagen, am liebsten, ich denke, wir können jetzt mal Marken nennen. Ich habe eine
Ja.
Sauer 202, das ist mein absoluter Favorit. Die sieht auch eigentlich ganz hübsch aus. Das Ding funktioniert, es hat einen butterweichen Schlossgang. Abzugsgewicht mit Stecher ist super. Die liegt einem einfach gut. Die ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Das Ding ist einfach, finde ich persönlich, rundum perfekt. Das heißt, einerseits schlägt mein Herz natürlich für die Kipplaufbüchsen, andererseits sage ich, im Jagdalltag ist ein Repetierer einfach unschlagbar. Ja, also gerade, wie gesagt, Sauer 202, das ist der Klassiker. Ich glaube, es gibt niemand, der mit der Büchse tatsächlich super unzufrieden ist oder da ganz krass schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die ist ausgereift, die ist technisch tipptopp und im besten Fall kriegst du die auch noch für einen relativ akzeptablen Preis. Was man auch natürlich sagen muss, es ist, glaube ich, da wie bei Frauen, wenn man so ein bisschen sagen darf,
Du kannst jetzt nur ins Fettnäpfchen treten,
ich kann nur ins
Marco.
Fettnäpfchen treten, genau. Die Kipplaufbüchsen sind zwar unheimlich schön, aber die sehr schönen sind meistens auch etwas zickig.
Welcher Hinsicht? Erklär's mal, was meinst du mit zickig?
Ja, ich hatte zum Beispiel lange Zeit, also ich habe mir zwei sehr schöne Kipplaufbüchsen gekauft, side by side, also Querbüchsen im Kaliber 9,3 mal 74R. Die waren aber beide tatsächlich kaum zum Schießen zu bringen. Also ganz übel. Letztendlich lag es daran, dass der Vorbesitzer, der hatte keine Lust, diese Läufe, ich versuche es jetzt so wiederzugeben, wie mir es der Büchsenmacher meines Vertrauens damals erklärt hat, nach einem halben Jahr rauchender Köpfe und Verzweiflung. Er hat gemeint, die Vorbesitzer hatten keine Lust, sich die Läufe neu verlöten zu lassen. Weil sowas kannst du eigentlich machen. Früher wurden die Büchsen hergestellt, es waren zwei Ferlacher, die wurden in Ferlach gebaut, auf eine bestimmte Munitionsart eingeschossen und entsprechend auch die Läufe verlötet. Dann wurde wahrscheinlich irgendwann mal, hat er mal das Geschoss gewechselt, beziehungsweise der folgende Besitzer hat das Geschoss gewechselt oder die Munition ist ihm ausgegangen und dann hat die Büchse mit seinem Lieblingsgeschoss wahrscheinlich nicht mehr so geschossen, wie sie davor geschossen hat. So, und dann war er wahrscheinlich zu knausrig, diese Läufe neu verlöten zu lassen, was man ja bei Kipplaufbüchsen mit zwei Läufen, die verlötet sind, eben machen muss, wenn man.
Ich will dich nur ganz kurz unterbrechen. Hast du schon mal eine Waffe verlöten lassen? Wo liegt das preislich sowas? Ich habe da überhaupt keine Ahnung davon.
Von bis. Also ich habe schon mal eine verlöten lassen. Das ist schon relativ teuer. Da kommt es immer drauf an, wie hoch dann der Aufwand ist, wie weit der Lauf dann auch aufgemacht werden muss. Also es ist schon einiges. Ja, da
Okay.
kommt man gut an eine günstige Büchse für das, was man dann am Ende nur fürs Verlöten zahlt, weil eben die Läufe komplett neu
Ja.
ausgerichtet werden müssen. Naja, zumindest war eben der Vorbesitzer zu faul wahrscheinlich, das zu machen oder zu knausrig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man vorne am Lauf so ein bisschen was abschrubbelt. Ja? Und zwar, dass nämlich der Gasdruck, der vorne also das Gemurkse, ja, muss ich so sagen, das ist einfach pures Gemurkse. Der Vorbesitzer hat es wahrscheinlich so gemacht, dass er vorne was abgeschrabbelt hat an der Mündung, dass der Gasdruck in die eine Richtung entweicht und dann vorne die Patrone, also das Geschoss, leicht in die entgegengesetzte Richtung drückt. Also das heißt, vorne die Mündung war leicht angeschrägt. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wie ich es meine. Es ist gerade irgendwie ein bisschen schwer für mich zu erklären, aber vorne die Mündung war leicht angeschrägt und dadurch ist der Gasdruck in die eine Richtung entwichen und hat das Geschoss eben in die andere Richtung gedrückt und dadurch hatte man, je nachdem, was man eben jetzt für eine Patrone nimmt, was für eine Ladung, Streukreise von bis und zwar wirklich verstreut. Also teilweise 15 cm Streukreis, teilweise war ein Schuss mal ganz woanders und die beiden, die waren super, super schwer zum Schießen zu bringen. Ich habe die Läufe dann neu verlöten lassen. Vorne die Mündung ein bisschen gekürzt, aber hatte dann einfach keinen Bock mehr auf die und habe sie dann verkauft, weil sowas muss einfach stimmen. Das ist, ja, ich sag mal so, wenn du eine Büchse kaufst und ein gutes Gefühl hast und rausgehst und kannst dich auf die verlassen, dann ist es einfach von Anfang an so eine Beziehung, die
Ja,
du
natürlich, das ist eine
zu
Beziehung zu
deinem
deiner Waffe.
Handwerkszeug hast.
Ja.
Weil Waffen sind Handwerkszeug, auch wenn sie noch so schön sind, sie sind halt unser Handwerkszeug, das muss funktionieren und ich habe da persönlich einfach kein gutes Gefühl mehr gehabt. Ich
Dann
wusste
werde ich
jetzt.
aber auch selber aggressiv, wenn ich das höre. Du kannst doch nicht sowas einfach selber zammurksen, wie du schon gesagt hast, und mit so einem Ding dann rausgehen, wo du, ich kenne jetzt den Streukreis nicht genau, aber was gibt's denn? Du hast eine tödliche Waffe dabei. Natürlich kannst du mit dem Hammer auch jemanden töten, aber du hast eine Waffe dabei, wo du einfach nur einen Abzug drückst und dann kommt vorne eine Kugel raus. Das ist kein großer Aufwand. An sowas hantierst du selber rum. Natürlich jetzt vielleicht gut gemeint und dachte er da Ahnung davon, aber also das ist ja echt eine ganz üble Geschichte.
Ja, es gibt da, du, ich kann dir echt Geschichten erzählen, was ich da schon erlebt habe. Ich kaufe immer mal wieder und verkaufe und verliebe mich dann mal wieder in irgendeine Büchse
Nicht zu
und
viel Infos, vielleicht hört das Finanzamt zu.
muss mich dann wieder trennen, leider. Also vielleicht noch, ich hoffe, es interessiert euch, ich erzähle jetzt einfach meine zwei größten Fettnäpfchen, die ich bisher getreten bin. Und zwar einerseits, abgesehen jetzt davon, es war halt einfach so, dass der Vorbesitzer da rumgemurkst hat. Ich habe meine Büchse gekauft, die gefälscht war,
Also so wie
tatsächlich.
Nike-Schuhe aus der Türkei oder
Genau,
wie?
und zwar war
Okay.
es so, ich habe hier aus einem Nachlass auch eine Büchse angeboten bekommen, eine Peter Hofer Ferlach. Also wer Peter Hofer kennt, ich glaube, der baut die wirklich allerschönsten Büchsen auf dieser Welt. Wo sie preislich anfangen, weiß keiner genau. Auf jeden Fall weit von dem entfernt, was man sich vorstellen kann, was Leute für Büchsen ausgeben. Der macht aber auch super Zeug. Ich hatte danach immer ein bisschen Kontakt, gerade wegen dieser Geschichte mit ihm. Super interessanter Kerl. Macht Spaß, sich da auch mal reinzulesen, was er alles entwickelt. Zumindest war es so, ich hatte diese Büchse angeboten bekommen für einen sehr, sehr günstigen Preis. Da konnte ich einfach nicht nein sagen. Hab mich damit zu wenig ausgekannt damals und habe dann eben eine angebliche Peter Hofer Doppelbüchse gekauft, weil sie mir einfach gefallen hat. Ich habe damals mit dem Namen noch nicht viel anfangen können. Und dann habe ich mich mit einem Bekannten von mir unterhalten und er hat mich gefragt, was hast du gekauft? Da habe ich gesagt, hier, eine Büchse, irgendwie Ferlach, Peter Hofer. Und er hat gesagt, Peter Hofer, die hast du nicht gekauft. Ja. Da habe ich gesagt, ey, guck da drauf, das ist eine Peter Hofer, schön graviert und alles, Spitzenklasse Ding. Und er sagt er, nee, kann nicht sein, ja, kann nicht sein, absolutes Jägerlatein. Naja, zumindest war es dann so. Dann habe ich direkt an den Peter geschrieben und habe gefragt, hey, ich habe hier eine Büchse vorliegen. Ich kann dir gerne die Waffennummer geben. Sag mir doch bitte, ob die bei euch aus der Produktion kommt, weil nämlich auch in der Waffenbesitzkarte Peter Hofer Ferlach stand. Als eingetragener Name. Zumindest hat er sich dann relativ schnell telefonisch gemeldet und hat gesagt, nein, das ist definitiv keine Büchse von ihm. Die kommt aus Ferlach, aber von einem anderen Hersteller. Sie kommt nicht aus seinem Sortiment und sie kommt nicht aus seiner Meisterhand. Und ja, dann hat sich irgendjemand wahrscheinlich eine Büchse eben aus Ferlach bestellt. Die war weiß fertig, also nicht graviert und gar nichts. und hat sich dann diese Büchse illegal bei irgendeinem Graveur eben als Peter Hofer Büchse umgravieren lassen.
Was mich auch schockiert, ist einfach, dass das nachher durchging auf die WBK. Weil du
Genau.
brauchst ja eigentlich dann irgendwie eine Rechnung oder sowas. Gut, inzwischen ist ja eh nochmal anders alles, aber das ist echt
Das
verrückt.
finde ich eben auch immer noch krass. Ja. Aber wie gesagt, das Ganze ist dann aufgeflogen. Ich habe die Büchse dankend zurückgegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch einen Prozess gab oder gibt, mit dem ich Gott sei Dank nichts zu tun habe. Von daher,
Also der hat die Waffe dann wieder zurückgenommen? Oder hast du ihn dazu ein
ja,
bisschen
genau.
gedrängt?
Ja, ich habe gesagt,
Das ist auch
hier,
eine
das
coole
ist
Sache.
keine Originale und ich will mit sowas nichts zu tun haben. Ich möchte sowas nicht unterstützen. Ich dachte immer, sowas gibt es tatsächlich nur bei irgendwelchen Schuhen und Klamotten und sonst was, dass es bei hochwertigen Büchsen jetzt auch schon ist. Und auch ich habe sie nicht günstig eingekauft. Es ist nicht so, dass ich da ein Appel und ein Ei dafür bezahlt habe, sondern ich habe eben gedacht, gut, das ist eine Büchse, die sieht wirklich gut aus, die sieht optisch gut aus, und ich kann dafür auch was auf den Tisch legen. Genau, hat sich dann eben so herausgestellt. Ich hoffe, ich kann die Geschichte einfach so jetzt erzählen, aber ja, war so und. Was soll ich
Ist gut.
sagen? Hat mich entsprechend auch geprägt, dass ich eben in Zukunft meine zukünftigen Waffen immer ordentlich erstmal anfrage beim Hersteller, bevor ich sie kaufe und frage, ob das alles so passt. Und da kommen wir schon zur nächsten Geschichte. Und zwar hatte ich auch eine Sauer gekauft, eine 303, also eine Selbstladebüchse. Da wird da wahrscheinlich dein Herz ein bisschen aufgehen.
Ja, natürlich, ich schieße auch nur Halbautomaten. Wenn ich einen Repetierer sehe, dann habe ich schon ein leichtes Brecherle.
Genau. Nee, zumindest, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte sie noch nicht gekauft, sondern ich wollte sie kaufen und hatte dann eben angefragt, wie es aussieht. Hat auch irgendwie gemeint, ja, sie können mir da nicht so richtig Infos darüber geben, aber wenn ich sie kaufe und so weiter und wenn ich eine Vollmacht habe, dann geben sie mir da gerne mehr Infos. Und dann habe ich eben über Wege erfahren, dass diese Büchse schon mehrmals bei einem Büchsenmacher war, weil der Vorbesitzer gemeint hat, er müsste die wohl auf eine vollautomatische Büchse umbauen. Und ja, habe ich dann auch nicht gekauft, aber da wurde wohl irgendwann mal der Lauf ausgewechselt, weil er ausgeschossen war und diese Büchse wurde anscheinend laut Unterlagen mal vollautomatisch umgebaut. Also auch absoluter Wahnsinn. Ich bin froh, dass ich davor angefragt habe, die nicht gekauft hätte, weil sowas ist natürlich auch ein riesen Sicherheitsmanko, wenn da schon mal irgendjemand wahrscheinlich ziemlich laienhaft daran rumgeschraubt hat. Aber ja, was ich euch mit diesen Geschichten sagen will, auch klassische Jagdwaffen sind nicht fehlerfrei und sind nicht ja, davor gefeit, auch mal Scheiße mitgemacht zu haben. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn man sowas Hochwertiges kauft, sich auch davor gut zu interessieren und ja, gut zu informieren, nicht zu interessieren und einfach zu erfahren, wie ist denn so die Geschichte.
Aber verrückt, dass dein Freund dann wirklich dich darauf aufmerksam gemacht hat, dass der auch das Know-how hatte, das zu erkennen. Überleg mal, dann hättest du vielleicht einfach eine gefälschte Waffe bei dir.
Nein, er hatte nicht das Know-how, der wusste nur einfach, was die Dinger kosten und
Ach so, okay.
greift einen nackten Mann mal in die Taschen.
Ja, komm
Ja.
jetzt, hier, leg mal los. Was hätte so eine Waffe jetzt gekostet?
Also, wie gesagt, die Peter-Hofer-Waffen, die ich meine, die fangen sicherlich sechsstellig erst an.
Wie viel hast du gezahlt? Musst nicht antworten. Aber würde mich jetzt einfach mal
Hoch, hoch
interessieren.
vierstellig.
Oh, vierstellig,
Hoch
okay, krass.
vierstellig, genau. Also schon so, dass ich gesagt habe, ja. Hätte wirklich wehtun können. Und es war eine wunderschöne Büchse. Wie gesagt, es war auch fairlicher Arbeit. Also es war jetzt sicherlich kein Scheiß, aber einfach ein Fake. Einfach ein Fake. Und
Na klar, das kennt man.
ich
Sowas will man
bin
dann
der
auch nicht haben.
Meinung, nee, sowas möchte man absolut nicht im Schrank stehen haben. Und sowas findet am Ende dann noch keiner geil. So, jetzt sind wir aber ziemlich abgedriftet. Aber die beiden Stories muss ich auf jeden Fall mal bringen. Du hast vorher schon gesagt, du kannst einiges an deiner Büchse verändern. Ich habe jetzt gerade darüber gesprochen, dass bei diesen Büchsen jemand wohl was verändert hat. Normalerweise ist es ja bei Repetierern, bei klassischen Repetierern relativ schwierig, beziehungsweise relativ unüblich, dass so viel personalisiert wird, dass so viel Customizing betrieben wird. Du hattest jetzt vorher davon gesprochen, dass es gerade mit diesen halbautomatischen Büchsen, beziehungsweise den modernen halbautomatischen Büchsen, wie du eine führst, eigentlich relativ normal ist, oder? Dass da personalisiert wird, dass daran rumgebaut wird, dass man einfach was verändert. Mich würde es mal interessieren, was lässt sich denn da alles verändern?
Also du kannst natürlich vieles anpassen und ich denke am Anfang, wenn man gerade das Thema einsteigt, nutzen viele die Standard verbauten Teile. Ist auch völlig in Ordnung, man muss ja erstmal reinkommen und wissen, wie alles funktioniert. Aber man kann schlussendlich, beim Repetierer geht es auch, natürlich den Schaft ändern, beim Repetieren bedingt, bei meiner Handel jetzt zum Beispiel oder allgemein. Ich rede jetzt einfach immer von meiner Handel, bevor ich dann immer jeden Begriff drei oder viermal sage. Bei meiner Handel ist dann so, du kannst dann hinten einfach den Schaft runterschrauben und dir einen neuen drauf machen. Gibt es natürlich auch viele verschiedene und viele Verstellungen. Oder natürlich kann man den Schaft auch nach hinten und nach vorne ziehen, ist auch optimal. Also du kannst es einfach so anpassen, wie du es für dich persönlich brauchst. Vor allem gerade, wenn man ein Nachtsichtgerät noch mit drauf macht und manche machen das ja auch hinten, wie das Powder zum Beispiel, wo wir jetzt letztes Mal erwähnt hatten, dann kannst du einfach, ohne groß was zu machen, den Schaft weit nach hinten schieben und hast wieder den perfekten Augenabstand. Weil das ist natürlich beim Repetierer dann immer ein bisschen schwierig. Oder finde ich zumindest. Also mir ist auch schon passiert, dass ich mir die Waffe dann aufs Horn gehauen habe. Da hatte ich auch keinen schlechten Cut. Ja, muss auch mal die peinlichen Sachen rauslassen. Naja, und was zum Beispiel noch geht, wo ich ja schon vorhin gesagt hatte, der Abzug, der stört mich tatsächlich doch noch, obwohl es eigentlich ein Match-Abzug ist. Also der ist dann tatsächlich mit einem leichteren Abzugsgewicht. Und ja, natürlich bist du jagdlich nach vielen Jahren Repetierer dann doch was anderes gewohnt. Deswegen will ich es zumindest ein bisschen runterschrauben vom Abzugsgewicht auf, ich glaube, 1200 oder 1300 Gramm. Ja, das ist so der nächste Schritt. Und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Abzüge. Da gibt es zum Beispiel den Single Stage oder den Double Stage. Also das kennen manche nicht, also weil sie natürlich nur einen Repetierer gewöhnt sind. Aber ich habe aktuell zum Beispiel einen Double Stage. Ich hab erstmal einen weiten Weg, bis ich an einen harten Punkt komme. Und dann muss ich noch ein bisschen drücken und dadurch zieht der Schuss. Dann gibt's den Single Stage. Das ist einfach so, wie wir es von den Repetierungen gewöhnt sind. Man muss halt immer gleichmäßig das Gewicht bringen und dann irgendwann schlägt's ab. Ja, also der nächste Abzug, den ich jetzt benutzen werde, wird auch ein Single Stage. Bei der Handel gibt's da noch eine Besonderheit. Deswegen hat's mich auch immer ein bisschen davon abgehalten. Ich müsste dort die komplette Sicherung mit ausbauen und eine neue Sicherung rein. Weil das rein von der Technik, von der Mechanik dann nicht geklappt hätte, dass ich das sichern kann. Und ich, ja, da habe ich mich ein bisschen gescheut davor, die Sicherung auszubauen und dann selber eine neue Sicherung reinzumachen, weil das ist genau das Thema, wenn da einer schon mal dran war und was gemacht hat, da hattest du ein schlechtes Gefühl und ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich selber sowas austausche wie eine Sicherung. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Natürlich ist die Waffe bis zum Sitz und auf dem Sitz dann teilweise noch entladen, aber ja, passiert halt dann doch manchmal was.
Absolut, gerade so diese sicherheitsrelevanten Teile. Davon sollte man einfach bei jeder Büchse einfach die Finger lassen. Also das ist meine persönliche Meinung.
Ja, genau.
Das sollte man, wenn dann, einen Büchsenmacher machen lassen, aber selbst einfach Finger weg von sicherheitsrelevanten Teilen.
Genau, und jetzt kommen nämlich gar die Geräte auf den Markt. Das sind so Drop-In-Abzüge. Da muss man dann einfach gar nichts mehr machen. Da baue ich dann die Feder und den Züngel und so weiter aus und werfe dann einfach so eine Kassette rein. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ich kann es ja noch einstellen, ein bisschen vom Abzugsgewicht und so weiter. Aber dann ist das eine saubere Sache. Da habe ich dann auch kein Problem damit. Natürlich geht auch noch einiges mehr. Also den Schaft kann man austauschen. Und da kann man dann, da sind natürlich auch dann die Schienen dran und die Verbindungen. Und kann zum Beispiel, keine Ahnung, Taschenlampen oder was jetzt gerade ganz neu bei Steyr vorgestellt wurde, diese Waffe, wie hieß die, Gams? Hast du schon was mitbekommen? Ich glaube, die heißt sogar Gams. Die heißt einfach Steyr Gams. Keine Ahnung, ich habe nur ein Video dazu gesehen. Und da haben sie als Neuheit gebracht, dass man unten dann einen Dreibein dran machen kann oder einen Pirschstock, wo man einfach einklickt. Das ist zum Beispiel dort schon länger möglich.
Ja, das ist ja eine krasse Neuerung.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist, ja, wenn jemand so das System aus einer Hand haben will und mit so einem Dreibein, dann ist es ja okay. Aber ja, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen, weil sowas geht natürlich dabei nach Handel oder anderen solchen Waffen, gibt es schon immer. Da gibt es dann von unten einfach eine Verbindung an der Picatinny-Schiene. Gut, ich schieße selten im Liegen. Also das habe ich ein, zwei Mal oder sowas gemacht im Sommer auf den Fuchs.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich habe eine Sako. Bei der Sako kann man das auch machen, also eine klassische Sako. Bei der kann man das trotzdem machen, dass man vorne ein Dreibein befestigt. So ein Zweibein ist ja dann, glaube ich, nur so,
ja, genau, Zweibein,
so ein kleines. Also mir persönlich fällt keine, ja, wie soll ich sagen, keine Situation ein, wo ich das tatsächlich bräuchte. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwo in den Bergen unterwegs bin, dann legt man die Büchse eben auf den Rucksack auf. Sonst, ja, hat man eigentlich immer eine Möglichkeit, die Büchse irgendwo aufzulegen, dass man jetzt wirklich so ein kleines Mini-Zweibein bräuchte. Da fehlt mir einfach bisher die Situation, dass ich mir dann sowas wirklich kaufe. Und wenn ich sowas mal irgendwann mal vielleicht bräuchte, dann muss ich halt sagen, gut, dann schieße ich jetzt halt nicht, dann geht's einfach nicht.
Ja, so ist es.
Also aber in jeglicher Situation kann ich mir was anderes vorstellen, außer da immer dieses Zweibein vorne dran zu haben, beziehungsweise erst einklipsen zu müssen.
Ja.
Du hast hier schon ziemlich viel darüber geredet, wie sehr man so eine Waffe eigentlich seinen Bedürfnissen anpassen kann. Da geht der Punkt selbstverständlich jetzt an dich, weil man klassische Büchsen nur mit großem Aufwand personalisieren kann. Gerade eine Büchse mit schönem Holzschaft und so weiter. Wenn man da den Holzschaft ändern möchte, ein bisschen kürzen möchte, verlängern möchte, dann ist es immer Gemurkse. Kürzen geht noch. Verlängern ist immer Gemurkse, sieht immer
Ja, das
komisch
sieht auch
aus.
wirklich blöd
Man
aus.
bekommt vielleicht ein paar Millimeter oder mal ein Zentimeterchen über eine andere Schaftkappe dran. Das sieht aber auch nicht immer gut aus und ist natürlich mit enormen Kosten verbunden. Also dann, wenn ich den Schaft überarbeiten lasse, dann muss der zum Schäfter und wird dann zwar auf mich eingestellt, aber wie gesagt, mit enormen Kosten verbunden. Das heißt, da geht der Punkt auf jeden Fall an dich, weil ich sowas eigentlich auch sehr positiv sehe, weil man natürlich dann ja seine Waffe genauso anpassen kann, wie man es braucht und wie man es gerne möchte. Und man ist sozusagen nicht mehr gezwungen, einfach das von der Stange zu nehmen. Und was mit manchen Leuten einfach nicht passt, das ist ja gerade bei Flinten merkt man das ziemlich, wenn Leute in Anschlag gehen und es passt einfach nicht. Und dann wird da keine Tontaube getroffen. Und es hoffentlich sind es da nur Tontauben, hoffentlich wird da nicht, wenn gar nichts passt, nicht auch auf Flugwild oder sonstiges geschossen mit der Flinte.
Aber ganz kurz, ich denke aber, dass bei der Flinte das Problem auch tatsächlich darin liegt, dass viele Leute einfach nicht oft mit der Flinte schießen gehen. Also geht jetzt auch mir so, ich war jetzt schon einige Monate nicht mehr mit meiner Flinte draußen. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt zum Beispiel auf den Kipphase schießen, gut, das Ziel ist groß, ist jetzt was anderes, wenn ich auf die Grenjagd oder auf die Entenjagd gehe. Aber ich glaube, vielen fehlt einfach die Praxisübung. Und wir hatten es ja vorhin auch mit deinem Repetierer. Das Wichtigste ist einfach, dass du mit deiner Waffe gewohnt bist zu schießen, dass das einfach ein Mechanismus ist, wo bei dir schon einfach so vorhanden ist, dass sie einzählt. Verstehst
Ja, aber
du?
trotzdem ist bei Flinten, da ist der Anschlag einfach King.
Ja, klar,
Wenn der
natürlich.
Anschlag nicht
Naja.
passt, ja, dann brauche ich da gar nicht anfangen.
Ja.
Und nicht nur bei Flinten, sondern auch so bei Drückjagdbüchsen, wenn die eine relativ hohe Montage haben und einen sehr niedrigen, geraden Schaftrücken, dann kann man da einfach nicht richtig in den Anschlag gehen. Dann hat man immer, sitzt immer irgendwo mit dem Gefühl, mit dem Kinn auf, anstatt mit der Backe. Und da ist einfach, ja, die Achse zwischen Auge und Zielfernrohr, wenn man richtig in Anschlag geht, ziemlich, ja, ziemlich verrutscht. Das heißt, ich glaube, ein ziemlich bekannter Adliger, der immer mal wieder Schießtrainings und so gibt, der hat auch mal ganz passend gesagt, man sollte Anschlagtraining so üben, dass man in Anschlag geht, Augen zu, und dann öffnet man die Augen und dann muss man mittig durchs Zielfernrohr schauen. Das ist der perfekte Anschlag. Und wenn das nicht passt, dann muss ich eben über eine, ja, Schafthöhenverstellung gehen. Bei alten Büchsen gibt es dann die Möglichkeit, da irgendwie so ein Pad aus Leder aufzusetzen, einfach, dass der Anschlag passt. Und das ist dann, finde ich persönlich, ein richtiger Game Changer. Das ist super wichtig.
Auf jeden Fall, das ist mit der Flintenjagd, das ist wirklich, wenn du das nicht richtig hochziehen kannst, weil es geht immer schnell. Gerade bei den Krähen zum Beispiel, die können manchmal lautlos ankommen oder du hörst irgendwo Krähen, dann ist keine da, aber meistens ist es wirklich so, die fliegen dir irgendwann ein, du rechnest nicht damit und dann muss es halt verdammt schnell gehen. Stimmt schon, also der Anschlag ist wirklich wichtig.
Also wie gesagt, den Punkt Personalisierung und Anpassen an eigene Bedürfnisse, den gebe ich dir heute Abend gerne. Den hast du definitiv verdient mit
Vielen,
deiner
vielen Dank.
modernen Knifte
Ich muss
da.
mir gerade schon eine Träne wegdrücken.
Ja, ich
Ja.
sehe es.
Ich wollte aber noch kurz eine Sache, wollte ich kurz richtigstellen. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Vor ein paar Minuten wurde es schon erwähnt, gerade mit dem Zweibein zum Beispiel. Ich seh den Zweck auch nicht. Ich weiß halt, dass es geht. Du kannst natürlich auch ein längeres, wie so ein Dreibein, wo wir kennen, auch mit zwei Füßen oder so, kannst du halt anbringen und dann ist halt gut. Dann bist du auf der Pirsch und hast direkt die lange Auflage dabei. Die kurze. Da sehe ich bloß den Wert drin, wenn man auf einem Sitz sitzt, wo einfach zu niedrig ist für die Auflage. Wenn du einfach ein bisschen größer bist und der Sitz halt für jemand anders gebaut wurde, dann sehe ich vielleicht einen Sinn, aber habe ich persönlich nicht. Ich habe auch nie das Bedürfnis nach, das irgendwie zu besitzen.
Und dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Dann legt man sich da auch eine kleine Decke drüber oder diese Schießsäckchen. Da gibt es hunderte Möglichkeiten, die wesentlich günstiger und wesentlich eleganter sind, als sich da vorne dann so ein Ding drauf zu schrauben. Aber jedem das seine, auch auf der Jagd. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, warum eigentlich die Leute so, also viele Leute so krass gegen diese Büchsen sind. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die technisch nicht in Ordnung sind oder dass sie nicht personalisierbar sind oder sonstiges. Ich glaube, das ist einigen Leuten bewusst. Da geht es um die Optik. Und
Auf jeden Fall,
zwar
ja.
ist die große Kritik immer, dass sie einfach, ja, den ganzen Kriegswaffen viel zu ähnlich sehen. Was ist deine Meinung dazu? Du gehst mit so einem Ding auf die Jagd, ist es dir nicht peinlich?
Müsste es mir peinlich sein? Also ich denke einfach, die Jägerschaft hat sich schon oft genug am Militär bedient. Da muss man jetzt bei sowas dann kein großes Fass aufmachen. Reden wir mal nur über Tarnkleidung. Das kommt nicht aus der Jagd, sondern natürlich aus dem Militär. Wird trotzdem inzwischen auch von vielen alten Jägern gekauft, weil wenn zum Beispiel ein Hakila so nette Camouflagejacken gibt, das wird natürlich gekauft. Das ist wichtig, dass man in der Jägerschaft Hakila oder mit vier Reven rumrennt. Erst dann ist man richtiger Jäger. Nee, aber da beschwert sich auch keiner, ja. Ich habe da schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Auch jetzt gerade am Samstag bei der Hauptversammlung habe ich mich natürlich nicht als Halbautomatbesitzer kenntlich gemacht, aber gerade im Gespräch, im Nachgang kam der eine dann auch nur mit und hat gemeint, die ganze Jäger mit ihren Halbautomaten. Und er hat da schon gemerkt, dass er eine gewisse Abneigung hat. Aber ich habe bisher in der ganzen Kritik, ist jetzt auch nicht so, dass mir die ganze Zeit irgendjemand sagt, ich bin schlechter Jäger wegen sowas, aber ich habe nie einen richtigen Grund bekommen. Ich glaube, das ist einfach so eine gewisse Einstellung oder Abneigung, die sich schlecht erklären lässt. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, oder woher das genau kommt, weil ich denke nicht, dass es deswegen schlechtere Jäger sind. Wenn die Leute mit dieser Waffe trainiert sind, schlussendlich ist wichtig, was vorne rauskommt. Und ja, deswegen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht kannst du mich da aufklären als klassischer Jagdwaffenfreund,
Lodenjockel.
der Lodenjockel.
Also meine persönliche Meinung dazu ist, wie du wahrscheinlich, du weißt es ja sowieso, wie ich darüber denke, du weißt auch, ich bin der Meinung, ein Handwerkszeug wie eine Waffe, die muss einfach zum Jäger passen. Und mir ist persönlich ein Jäger lieber, der mit so einer Hähnel oder sowas schießt oder mit einer HK-MR-308 oder was da nicht alles gibt.
Genau so heißt die.
Ja. Das ist mir lieber, wenn der mit denen super klarkommt und weitgerechte Schüsse antragen kann und das Ding einfach in- und auswendig kennt, dann soll er das auch führen. Ganz einfach. Wo ich persönlich ein Problem sehe, ist, wenn auch das sonstige Auftreten eher an ja, einen Kriegsfall erinnert, beziehungsweise eher an einen Soldaten erinnert, als dann tatsächlich noch an einen Jäger. Also das sehe ich persönlich wirklich sehr, sehr kritisch.
Also gehe ich beim nächsten Ansitz mit dir mit Sturmmaske, oder?
Genau,
Super.
das darfst du gerne machen. Ja. Aber nee, man muss schon sagen, es gibt schon immer mal wieder Fälle, da sieht man Jäger, die mit diesen Halbautomaten auf die Jagd gehen und das Ganze dann natürlich mit viel Camouflage, viel militärischem Auftreten verbinden, was ja in gewisser Weise für die wahrscheinlich auch ein gewisser Lifestyle ist. So habe ich zumindest das Gefühl. Und da ist meine persönliche Meinung, das hat einfach auf der Jagd nichts zu suchen. Solange man so ein Ding führt, weil man es technisch super findet und weil man damit einfach super klarkommt und man vielleicht nicht Bock drauf hat, den letzten Jagdrepetierer irgendwie nochmal anpassen zu müssen, weil man vielleicht auch ein bisschen andere Körpermaße hat oder einfach, ja, weil es vielleicht einfach Sinn macht, sowas zu führen, dann habe ich da absolutes Verständnis dafür. Aber wie gesagt, mein Verständnis hört dann auf, wenn man das Gefühl hat, die Leute gehen nicht mehr auf die Jagd, sondern die Leute ziehen in den Krieg. Dann ist es auch, finde ich persönlich, nach außen eine ganz, ganz falsche Message. Ich bin auch der Meinung, viele sagen ja immer, ja, hier die Leute, die nicht jagen, wenn die so eine Kriegswaffe sehen und so, boah, dann sind die da, dann finden die es erst gar nicht gut und das können wir doch nicht mehr in der Jägerschaft irgendwie argumentieren. Meine persönliche Meinung dazu ist, die Leute, die nichts mehr der Jagd am Hut haben, die Leute, die nichts mit Waffen am Hut haben, für die ist eine Waffe eine Waffe. Egal, ob das jetzt eine klassische Repetierbüchse ist oder so ein moderner Knüppel, wie du ihn hast, die Leute sehen darin einfach eine Waffe und Waffen sind dann per se eben Waffen.
Ja, ich denke auch
Da
nicht,
wird
dass
nicht
irgendjemand,
unterschieden.
wenn dich ein Zivilist, also gut, das hört sich jetzt wieder zu militärisch an. Nee, wenn dich jetzt jemand sieht, der nicht jagt oder sich auch nicht auskennt mit dem Thema, der kann dann eine R8 zum Beispiel mit dem Kunststoffschaft auch nicht wirklich unterscheiden von so einer Hähnel
Genau,
oder MR308.
absolut.
Und von daher, ja, das stimmt
Von
schon.
daher, da bin ich der Meinung, nee, wird wahrscheinlich nicht so viel ausmachen, wie es immer gesagt wird. In Kombination mit einem sonstigen militärischen Auftreten dann, ja, eben mit viel Camouflage, einfach, du weißt, glaube ich, wovon ich
Ich weiß, wovon
spreche,
du redest,
ja,
ja, und da gebe ich dir auch
wenn ich
vollkommen recht.
sage, dass das generelle Auftreten, dann bin ich mir sicher, schadet es auch der Jägerschaft. Also wenn ich im Wald irgendwann begegne und ich muss mich fragen, ob der jetzt an die Front zieht oder auf dem Hochsitz, dann ist schon irgendwas im Argen. Und da muss man sich auch Gedanken machen, inwieweit so Leute, die so ein Auftreten haben, dann eben proaktiv dafür sorgen, dass diese Büchsen, wie du eine hast, eben diesen entsprechenden schlechten Ruf haben, den sie ja per se nicht verdient haben, weil, wie wir gerade schon gehört haben, sind es eigentlich gute Handwerkszeuge. Und darum soll es ja
Ja,
gehen. Ja.
Gehe ich aber mit. Also, ich hatte jetzt noch keinen getroffen, der so aufgetreten ist, aber ich kenne es natürlich schon, wenn man mal auf Instagram und so weiter schaut. Da übertreiben es manche Leute tatsächlich schon. Die sind dann halt voll in ihrem Game drin und ja, ist okay. Ich gebe es ganz offen zu. Ich habe die Waffe auch nicht nur, weil sie technisch mich überzeugt, sondern weil sie auch einfach für mich optisch gut ist. Also, ich find es gut. Also, es sieht für mich schön aus. Kann ja jeder so halten, wie er will. Ich finde auch, es gibt viele Waffen, wo nichts mit Halbautomat zu tun haben, wo ich echt toll finde.
Absolut, ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich,
Ja.
manche sind schlecht, manche sind gut. Wie gesagt,
Warum grinst du mich jetzt so an?
nur so,
Ach
nur
so,
so. Ich musste gerade grinsen. Aber nochmal, ich glaube einfach, dass da nicht das Problem an den Waffen liegt, sondern da liegt das Problem echt an der Jägerschaft oder dem Teil der Jägerschaft und ihrem Auftreten im Zusammenhang mit der
ich
Büchse.
glaube auch nicht, dass es so viel von diesen Waffen in der Jägerschaft gibt. Ich glaube,
Nö,
da sind auch viele gehemmt, weil sie natürlich, vielleicht würden sie so eine Waffe gerne haben. Aber sind einfach gehemmt, weil sie wissen, wie die Meinung drüber ist. Mir persönlich war das egal. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Aber ja, ich lebe noch.
Ja, ist
Ja.
der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.
Richtig, ja.
Aber ja, wie gesagt, meine Meinung ist, die sind definitiv technisch absolut ausgefeilt. Die funktionieren. Die Leute, die sie führen, sind vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Man muss aber auch sagen, vielleicht kommen wir mal ein bisschen auf klassische Jagdwaffen zu sprechen, was denn da eigentlich die Vorteile sind. Das würde ich nämlich auch
Soll ich
noch
das
machen.
übernehmen?
Das
Bevor du ins.
würde ich gerne machen.
Nein, das mache ich. Nee, leg
Weil
los.
ich habe vorher schon ja zwei Negativbeispiele genannt, was es nicht unbedingt mit klassischen Jagdwaffen zu tun hat, aber ja, was bestimmt prädestiniert ist für entsprechend hochwertige Waffen. Wenn wir jetzt von einer klassischen Jagdwaffe sprechen, dann sprechen wir, würde ich sagen, von einer Büchse, Repetierbüchse, Kipplaufbüchse und so weiter mit Holzschaft, vielleicht auch in gewisser Weise mit so einem Synthetikschaft. Wobei ich auch da sage, so eine richtig klassische Jagdwaffe, die hat einen Holzschaft. Das geht aber natürlich mit vielen Nachteilen, aber auch einigen Vorteilen einher. Der große Vorteil von, sage ich mal, von ausgereiften Jagdwaffen ist, dass sie eigentlich relativ leicht sind.
Gehe ich absolut mit.
Sie sind
Also
relativ
der
leicht,
Unterschied ist immens, immens.
sie haben ein wirklich in den meisten Fällen geniales Abzugsgewicht. Also zum Beispiel gerade bei der Sauer 202. Selbst wenn die nicht eingestochen ist, Schuss, der bricht wie Glas. Also wirklich, der Abzug, der ist der, finde ich persönlich, der Knaller. Ich habe sonst noch Sako und auch eine Sauer 101 und so. Das ist schon alles super. Ja, das ist schon echt der Knaller. Und wie gesagt, vor allem das Gewicht ist halt interessant. Die Optik, ich persönlich finde es einfach schön. So ein klassischer Holzschaft, der ist super schön. Meist werden die auch in so hoher Auflage hergestellt und sind so. Dadurch, dass eben so viele Leute so eine Büchse führen, so erprobt, dass relativ schnell alle möglichen Kinderkrankheiten eben ausgemerzt werden. Das ist auch noch ein großer Vorteil von eben diesen klassischen Jagdwaffen, die es dann doch relativ in hoher Stückzahl gibt.
Jetzt mal angenommen, hattest du schon mal einen Fall, dass du eine Waffe hattest, die wirklich solche Kinderkrankheiten hatte und hast dann irgendwie vom Hersteller was ersetzt bekommen? Also, ist eine Frage, die ich jetzt wirklich interessant finde und das nicht einfach so stelle, um dich jetzt
Ja, ob
bloßzustellen.
das jetzt so eine Kinderkrankheit war, weiß ich nicht, aber ich hatte damals eine der ersten Sauer 101 und die hatte irgendwie ein bisschen eine hakelige Sicherung. Und da war ich der Meinung, also die wurde dann gemacht, auch von Sauer, und da war ich der Meinung, dass dann da irgendwas dran geändert wurde. Aber ich möchte mich da nicht so aus dem Fenster lehnen, aber das könnte so eine Kinderkrankheit sein, aber sonst kommen die schon absolut tipptopp aus dem Werk. Also da gibt es, glaube ich, relativ wenig.
Ist jetzt aber auch ein guter Punkt, den finde ich auch interessant beim Repetierer, die Sicherung. Also ich hatte damals einen Handspanner, vermisse ich wirklich, weil er gibt mir einfach ein gutes Gefühl auf der Jagd. Den muss man natürlich schon mit größerem Aufwand spannen und dadurch hast du halt eine wirklich sichere Waffe. Und ja, damals in der Jagdschule war das für mich so ein Punkt, dass ich mich dann eher so zu Blaser hab ziehen lassen, als, ich weiß nicht, was war das andere von der Waffe? Kann ich mich noch erinnern?
Steiermannlicher.
Okay, ja. Mich hat die Sicherung einfach, die war einfach so gut. Also das war einfach nicht gespannt. Dann kannst du damit machen, was du willst. Auch wenn du mal eine Kugel noch drin hattest, wenn du irgendwo über den Acker gelaufen bist, wo es ein bisschen rubbelig war. Aber ja, war einfach angenehm. Das vermisse ich tatsächlich jetzt. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass die Waffe, ich habe jetzt so eine 60-Grad-Sicherung, die ist okay, da habe ich ein gutes Gefühl. Aber wenn ich jetzt überlege, ich hätte so eine ganz schwache mit 35 bis 45 Grad, hätte ich einfach kein gutes Gefühl. Aber natürlich, im Optimalfall ist keine Kugel drin, wenn ich auf einem Gelände unterwegs bin, wo ich mich nicht wohlfühle. Aber manchmal kommt es halt auch vor.
Absolut. Aber wie gesagt, es gibt ja sonst auch, also muss auch sagen, klassische Jagdwaffen haben eben auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel, was ich persönlich mit den größten Nachteil sehe, ist, dass man auf, klar, man kann auf die ganzen Läufe einen Schalldämpfer drauf machen. Das macht aber in ganz, ganz vielen Fällen die Optik der Waffe einfach auch kaputt oder die Büchse auch einfach zu lang. Ja, das ist natürlich dann bei entsprechenden modernen Büchsen, die haben ja alle schon Abwehr, kannst du die schon mit einem ordentlichen Lauf bestellen, mit Mündungsgewinde. Das haben so richtige klassische Jagdwaffen nicht. Und zum Beispiel Schalldämpfer ist ja auch raus, wenn es eine kombinierte ist, eine Doppelbüchse und sonst was, dann ist da einfach kein Schalldämpfer möglich. Das muss man natürlich auch sagen, dass da ist man auch in gewisser Weise eben eingeschränkt.
Ja.
Aber
Wobei
wie
ist das
gesagt,
Gewicht auch deutlich erhöht. Also so ein Schalldämpfer, den ich jetzt habe, ATAC oder sowas, der haut jetzt halt einfach 450, 470 Gramm haut er mit drauf. Und die Waffe ist ja eh schon nicht leicht. Ich laufe nachher halt mit 5,6 Kilo durch die Gegend. Ich weiß nicht, hast schon mal nachgemessen, was deine wiegt?
3,6,
Irgendwie, also auf jeden Fall
sowas.
deutlich, deutlich leichter.
Also genau,
Ja.
relativ leicht. Und da muss man auch sagen, klar, bei dir ist dann vielleicht noch, ich muss es leider nochmal sagen, dass du nochmal wahrscheinlich einen Punkt hast. Wenn man bei dir nämlich einen Schalldämpfer drauf macht, dann ist die Waffe trotzdem noch relativ ausgewogen. Wenn man auch auf eine sehr führige Kipplaufbüchse, also einläufige Kipplaufbüchse, vorne noch einen Schalldämpfer drauf macht, dann hatte ich immer so das Gefühl, dass die Büchse sehr unausgewogen wirkt. Also wenn da von Anfang an keiner drauf ist und man es vielleicht irgendwie ausgleichen kann, wenn man dann später einen drauf macht, dann kann die doch sehr kopflastig werden und es ist nicht unbedingt immer schön. Ich persönlich schieße auch auf den meisten Büchsen ohne Schalldämpfer, gerade weil ich finde, dass die so, wie sie eben damals ab Werk kamen, waren die perfekt ausgeglichen, da waren die perfekt ausgewogen. Und ich habe auf einer einen Schalldämpfer drauf, habe ihn drauf machen lassen und die ist so kopflastig, das mag ich persönlich bei bewegten Schüssen gar nicht. Auf dem Ansatz macht es nicht aus,
Ja.
aber da macht auch dein Büchsengewicht nicht
Genau,
zuerst.
das wollte
Also
ich vorhin auch schon sagen, ja.
da kann die auch 8 Kilo wiegen. Es ist eher
Ja.
sogar auch noch gut, weil du dann eben nicht ganz den Rückstoß spürst, weil die sich dann sehr angenehm schießt. Bewegtes Schießen ist dann nochmal was anderes und da ist mir einfach wichtig, dass die Büchse unglaublich ausgewogen in der Hand liegt. Und da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, kann ein Schalldämpfer doch entsprechend störend sein. Das heißt, auch hier hat vielleicht so eine moderne Waffe dann doch nochmal einen gewissen Vorteil, vielleicht auch eben durch das relativ hohe Eigengewicht.
Ja, ich finde aber, ein Schalldämpfer spricht nicht nur für moderne Waffen, sondern auch für Repetierer. Wie du sagst, manche sind wirklich so alt, dass es einfach nicht funktioniert oder nicht zur Optik passt, wenn man da ein Gewinde reinschneidet. Aber prinzipiell finde ich einen Schalldämpfer für alle Waffen gut, sofern das mit der Länge passt. Weil das ist wirklich ein Argument, wo ich finde, wo extrem dagegen spricht, wenn du einen extrem langen Lauf hast, da du noch einen Schalldämpfer drauf machst. Ich kenne auch Leute, die sind in den Hochsitz hoch und bleiben jedes Mal mit dem Schalldämpfer dann oben hängen. Das.
Gut, mit langen Läufen kennt sich der Daniel aus. Aber wie gesagt, ich ich finde Schalldämpfer unheimlich gut. Schieß auch mit der einen Büchse sehr, sehr gerne. Aber ja, bewegtes Schießen, da bin ich einfach der Meinung,
Ja.
da kommt es darauf an, dass die Büchse super ausgeglichen ist, super ausgewogen ist. Und da ist ein Schalldämpfer dann auch entsprechend störend.
Ja, das ist auch wieder so eine Übungssache. Also natürlich, man kann laufende Keiler machen. Wahrscheinlich fürs Schießen das Optimalste, außer man hat selber irgendwie einen Mechanismus gebaut. Und ansonsten hat es natürlich auch Vorteile, genauso wie das Gewicht. Wenn man ein bisschen damit übt, man muss ja nicht nur schießen, aber dass man mal einfach mit der in Anschlag geht, im Stehen. Da merkt man es dann halt richtig. Da brauchen wir dann ein bisschen Kraft, zum Beispiel jetzt bei meiner Waffe. Das ist nicht so einfach. Also ich hatte schon oft genug in meiner Armbeuge Krämpfe oder das hat sich dann so verhärtet, dass ich wirklich am nächsten Tag meinen Arm fast nicht mehr strecken konnte. Aber das ist halt einfach Übungssache. Ganz klar.
Gut, mit so einem hohen Eigengewicht, absolut.
Ja.
Ich habe es nicht ganz im Kopf. Es gibt ja Büchsen, Kipplaufbüchsen, die sind um 2,2 Kilogramm, 2,5 Kilogramm. Die sind super. Klar, das sind keine ganz alten. Also die älteren Büchsen, die wiegen auch noch ein bisschen was. Aber gerade die modernen, die auch teilweise noch Aluminium und sowas verbaut haben, Aluminium so ein System und sonstige, so ein Systemkasten, der sehr, sehr leicht ist. Da kann man noch mal viel rausholen. Dann, was ich jetzt persönlich auch eher zu moderneren Waffen zählen würde, sind die ganzen Büchsen mit Carbonschaft. Da ist ja auch ja noch mal so viel Gewichtsersparnis drin gegenüber einem gegenüber Holzschaft, Holzlauf.
Aber würde sowas einen klassischen Jäger, ich glaube, du hast da sicherlich mehr Erfahrung mit den Menschen und schon mehr drüber gesprochen, Ärgern sich solche Menschen dann auch über Synthetikschafte?
Also ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die gerade im Hinblick auf Synthetikschäfte da sehr kritisch waren. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, dass da absolut die Vorteile überwiegen. Also so gern ich Holz mag und so klasse ich einen wirklich hübschen Holzschaft finde. Es geht einfach wenig im praktischen Jagdalltag über einen Synthetikschaft. Der kann nass werden, dann wird er einmal abgetrocknet. Da kann ich irgendwo mal anbockeln, gar kein Problem.
Wobei das bei
Siehst du
meinem
nicht?
schon ein paar Macken hatte. Was für mich auch ein Grund war,
Ja,
mal
aber
zu
es
tätig
tut
zu
nicht
nehmen.
so weh. Es tut nicht
Ja,
so weh.
beim Holzer
Jetzt
steht
musst
direkt
du dir
Macken drin.
überlegen, jetzt
Ja.
hast du irgendwo, lässt du dir eine Büchse raus, da hast du Schaftholzklasse 8, 9, 10, was weiß ich, die liegt zwischen 6 und 10.000 Euro nur für
Mit sowas kann man
Schaftholz.
nicht jagen gehen, da hätte ich jedes Mal Angst.
Genau, aber es gibt es eben.
Ja,
Es
klar.
gibt es und es ist
Es gibt auch Leute mit sehr viel Geld.
schön anzusehen,
Ja.
genau. Aber ja, da musst du einfach dann sagen, gut, du akzeptierst es, dass da mal eine Macke drin ist und da ist auch sehr, sehr schnell eine Macke drin. Bei so einem Synthetikschaft, den wechselst du auch mal aus, der kostet nicht die Welt. Und selbst wenn du zum Beispiel so einen Holzschaft nimmst, der relativ günstig ist, der kostet trotzdem noch einiges, weil er eben erstmal irgendwie geschäftet werden muss und sonstiges. So ein Synthetikschaft, der kommt aus der Maschine, da gibt es alle möglichen Hersteller, alle möglichen Fremdhersteller, das Ding wird unten dran geschraubt und basta, das passt. Kann man sich in vielen Fällen auch noch irgendwie einstellen, weil es einen verstellbaren Schaftrücken hat und alles. Da überwiegen einfach, wie gesagt, die Vorteile. Und wie gesagt, ich hatte gerade schon gesagt, du bekommst kaum Macken rein. Wettereinflüsse, Umwelteinflüsse machen nichts aus. Du musst sie nicht trocknen. Du musst sie nicht pflegen. Du musst sie nicht einölen. Du kannst das Ding einfach fast schon so, wie es ist, in den Schrank stellen, ein bisschen abwischen und hast damit kein Problem. So ein Holzschaft, der benötigt entsprechend Pflege. Zumindest meine Meinung. Wenn die gut aussehen sollen, dann benötigt der entsprechend Pflege, was natürlich auch Zeitaufwand ist.
Danke nochmal fürs Waffenputzen bei mir. War sehr nett.
Bitte, genau,
Ich wusste bis dahin nicht, dass ich mit Ballistola den Holzschaft einschmieren kann.
Ja, der Daniel, der hat seine Waffen hier leiden lassen. Der Daniel hat einen sehr schönen Waffenraum, ja, super eingerichtet und ausgestattet. Aber ja, das, was er am Waffenraum mehr ausgegeben hat, das hat er definitiv bei seinem Putzzeug eingespart. Und ich freue mich, dass seine Waffen jetzt erstmal Öl gesehen haben.
Aber also an die Leute da draußen, ihr könnt auch gerne mal bei uns einen Kommentar hinterlassen. Habt ihr schon mal euren Schalldämpfer gereinigt? Also ich habe mich jetzt mal ja so ein bisschen informiert, weil ich das Gefühl hatte, ich sollte das mal machen, weil theoretisch kann das auch dein Schussbild beeinflussen. Das ist gar nicht mal so schwierig, gar nicht mal so aufwendig. Da gibt es speziellen Schalldämpferreiniger und den lässt man über mehrere Stunden einwirken. Dann die Mündung verschließen und das dann halt einfach einwirken lassen. Am Schluss die Hälfte ausleeren, kräftig durchschütteln. Und dann alles in Abfluss laufen lassen und anschließend mit heißem Wasser ausspülen. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich den Schalldämpfer fluten kann mit Wasser, aber jetzt weiß ich's und vielleicht kann der eine oder andere mit dieser Info auch was anfangen. Anscheinend geht's relativ günstig mit Bremsenreiniger. Habe ich jetzt beim ersten Versuch nicht ausprobiert, sondern habe mir mal so einen Schalldämpferreiniger besorgt. Und ich kann auf jeden Fall mal berichten, wie es war. Aber grundsätzlich, Schalldämpfer, habe gerade eben nochmal das Thema gehabt. Finde ich, das spricht weder für die klassische noch für die moderne Waffe. Und das können wir, glaube ich, so stehen lassen, oder?
Das können wir definitiv so
Ja.
stehen lassen. Vielleicht dazu noch, es gibt auch, also meinen Schalldämpfer kann ich zum Beispiel komplett zerlegen, den kann ich
Ja,
aufschrauben,
genau die Modelle gibt es auch noch, ja.
komplett zerlegen. Da ist Reinigen auch immer wieder angesagt, da setzt sich doch einiges ab, vor allem wer seine Büchse dann ja entsprechend führt, der kann den schon mal ordentlich reinigen. Auch von mir eine ganz klare Empfehlung.
Ja, vor allem gerade beim Halbautomaten bleibt natürlich im System an sich deutlich mehr und im Lauf hängen. Wegen diesen Rückgasen, die dann kommen, um diesen Lademechanismus dann zu aktivieren. Und die Waffen verdrecken extrem schnell. Das muss man also auch im Kopf haben, dass die vielleicht doch ein bisschen mehr Pflege brauchen. Ja, jetzt gibt es natürlich doch eine höhere Varianz von den ganzen klassischen Waffen. Es gibt ja zum Beispiel kein Drilling als moderne Halbautomatenwaffe. Ist ja klar. Okay. Das war der heutige Kommentar von Amadeus. Und Marco, du hast ja doch einige Waffen, vor allem klassische. Kannst du uns ein bisschen was erzählen?
Was möchtest du denn genau wissen?
Na,
Also
was du
wie?
denn so verschiedene Modelle hast und ja, sag doch mal einfach, wie viel Waffen hast du überhaupt daheim? Wie viele Schränke?
Boah, also ich habe zwei Waffenschränke
Ein mit
und
Bartschlüssel.
bei mir, genau. Und bei mir variiert es tatsächlich immer, da ich schon mal immer wieder was kaufe und was verkaufe und eben viel durchteste. Nicht, weil ich jetzt Waffen unbedingt so geil finde, sondern weil ich einfach auf der Suche bin, eigentlich nach der perfekten Waffe. Das treibt mich so ein bisschen an. Und einfach ein bisschen durchzuprobieren, mit was kommt man denn eigentlich klar, was ist auch im Revieralltag ja, was ist im Revieralltag einfach am praktikabelsten, mit was komme ich am besten klar, was braucht man eben nicht. Und also ich habe, wie gesagt, einige Repetierer, Kipplaufbüchsen, Drilling und sowas hatte ich auch schon. Wie gesagt, angetrieben bin ich dadurch und deswegen stehe ich auch so auf klassische Waffen, weil man eben da eine hohe Varianz hat. Also ich kann vom Drilling über ein Vierling mittlerweile schon, über Side-by-Side, Querflinte, Querbüchse, über einen Bergstutzen mit zwei verschiedenen Kalibern gehen. Das hat man einfach eben bei diesen ganz modernen Büchsen eben nicht mehr. Ja, also gerade bei den Halbautomaten, wie du ihn führst, so was gibt es eben nicht als Drilling, wie du schon gesagt hast. Ich persönlich glaube, dass man da eben die Möglichkeit hat, einiges durchzuprobieren. Ich kenne einige Leute, die seit Jahren super gerne und super erfolgreich mit dem Drilling auf Jagd. Also es lieben die. Also kleine Kugel, große Kugel und Schrot oder zweimal Schrot und kleine Kugel oder große Kugel. Wobei ich da kein Fan davon bin. Zweimal Schrot braucht man eigentlich kaum im Revieralltag. Meine persönliche Meinung ist, ein Schrotlauf reicht für einen Schrotfuchs oder sowas. Und dann vielleicht entweder zweimal Kugel oder eine große Kugel und kleine Kugel. Da kommt es halt immer auf den Anspruch an, was möchte ich überhaupt? Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mit dem Standardkaliber kannst du alles erlegen. Ja.
Den Punkt wollte ich nämlich gerade eben auch noch ansprechen, der ist schon dann gekommen. Das ist eine Sache, die mich wirklich, wirklich stört an der ganzen Hähnel CR308, MR308 und so weiter, wie sie alle heißen. Von Schmeisser gibt es ja auch noch. Die haben ja immer so Standardkaliber. Das ist die 223 und die 308. Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich eine Sache bei meiner Waffe ändern könnte, wäre es 8x57. Das Kaliber hatte ich früher und das war einfach ein super Kaliber, mit dem ich sehr tolle Erfahrungen gemacht habe. Mit dem 308 ist tatsächlich so, dass ich nicht so gute Erfahrungen habe. Das liegt nicht am Schussbild, sondern es liegt daran, dass ich oft gute Schüsse mache. Nicht immer, aber oft. Und die Fluchtstrecken teilweise extrem sind. Also wirklich teilweise über hunderte Meter. Hunderte jetzt, ja, vielleicht übertrieben. Aber die letzte Sau, die ich geschossen hatte, die ging, glaube ich, noch 150 Meter. Und dann hieß es von anderen, ja, das ist doch normal. Ja, nee, die Sau, die ich davor mit meiner R8 mal geschossen hatte, ein, zwei Jahre davor, die lag im Knall. Die hatte 65 Kilo, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die lag im Knall.
Gut, ich glaube, sowas kann man so
Pauschalisieren kann man
nicht
es nicht, logisch.
pauschalisieren. Ja,
Ja.
es kommt immer aufs Geschoss an, es kommt auf den Lauf an, wie verhält sich das Lauf zum, wie verhält sich das Geschoss zum Lauf,
Ja.
und so weiter. Mir kommt es eher darauf an, dass man schon, wenn man da Interesse daran hat, das Ganze insoweit perfektionieren kann, dass man eben sagt, man hat ein Kaliber für Sauen und man hat ein Kaliber für Rehwild. Man deckt eben nicht alles über ein Kaliber ab, man deckt nicht alles über die 308 ab,
Ja,
über
geht
die
nicht.
3006 oder so, oder die 8x57, sondern man hat eben Büchsen. Zum Beispiel, ich habe lange einen Bergstutzen gehabt, mit dem war ich super gerne draußen. Habe ich es leider auch verkauft. Das war ein bisschen eine Fehlentscheidung, aber
Ja, ich wollte gerade fragen, wenn du so zufrieden warst, warum wird sie dann verkauft?
ja, ich habe eben eine andere gefunden, die mir auch gefallen hat. Dann habe ich
Okay.
gedacht, komm, der muss weg.
Stehst du da vergleich mit den Frauen, oder?
Nee, das ist nicht der Vergleich mit Frauen
Okay.
natürlich. Da würde ich dann beide behalten. Nein, aber es war einfach, wie gesagt, es war mir einfach so ein Hirnfurz. Ich habe mir gedacht, komm, den gibst du jetzt ab, obwohl ich eigentlich sehr zufrieden war. Da hat mir super daran gefallen, dass ich eben die große Kugel hatte. Die war perfekt für Sauen, perfekt für Rotwild. Und dann hatte ich die kleine Kugel, die war perfekt für Niederwild, für Rehwild, auch für einen Fuchs. Super, wirklich super. Ja, und das fand ich schon eine absolut ausgewogene Mischung, gerade in der Büchse, in den Bergstutzen. Deswegen bin ich auch jetzt eigentlich so im Nachhinein großer Fan von Bergstutzen, eben durch diese Kombination aus zwei Kalibern.
Hört sich ja gut an, ja.
Absolut. Oder zum Beispiel auch, was eben auch so ein Halbautomat in gewisser Weise natürlich ausgleicht durch das relativ schnelle Repetieren, weiß ich, nennt man es wahrscheinlich nicht, Nachladen.
Nö, schon Repetiervorgang, also, ne?
Repetieren, ja, durch das automatische Repetieren
Ja.
halt. Das kann man auch über eine Side-by-Side-Doppelbüchse eben erreichen, weil da auch in wirklich Sekundenschnelle ein zweiter Schuss anzutragen ist. Das heißt, die ist auch für eine Drückjagd optimal. Also auch da braucht man nicht unbedingt jetzt einen Repetierer, sondern da kann man eben auch mit einer Doppelbüchse rausgehen. Ich kenne einige Leute, die seit Jahren sehr erfolgreich rausgehen. Wenn man ehrlich ist, also zwei Schüsse hintereinander sollten eigentlich reichen und wer es kann, der bekommt auch einen Repetierer in
Ja, auf jeden
Sekundenschnelle
Fall, ja.
entsprechend nachgeladen.
Das ist
Eine
halt wieder
Doppelbüchse.
Übungssache, ja.
Absolute
Aber Marco, ich habe mich
Übungssache.
jetzt bei einigen wahrscheinlich schon unbeliebt gemacht. Ich würde dich jetzt bitten nachzuziehen, welches Kaliber ist für dich dein Lieblingskaliber, würde ich mal sagen, und mit welchem hast du einfach nicht so gute Erfahrungen gemacht?
Also tatsächlich, kann ich das kaum richtig sagen. Ich finde die 308 super.
Okay,
Also
dann
ich
hast du
bin
dich bei mir
da,
schon unbeliebt gemacht. Nein, Mann, Spaß.
großer Fan mittlerweile davon. Ich habe früher nicht so viel von der gehalten, führe die aber jetzt seit einigen Jahren in diversen Büchsen, und ich muss einfach sagen, die Kombination aus, ich kann die aus sehr kurzen Läufen verschießen. Das ist eine sehr rückstoßarme Patrone, ein sehr rückstoßarmes Kaliber, und die ist einfach überall zu einem relativ günstigen Preis verfügbar.
Das Argument
Von
zieht bei mir
vielen,
aber nicht, muss ich
stimmt, weil
ganz
du
ehrlich
Kohle
sagen.
hast, weil dir alles egal
Ja,
ist, ja.
nein. Ich finde das Argument, wenn die Leute immer sagen, ja, das kann ich in ganz Europa bekommen, da hätte ich mit der
Nein, nein,
857
nein, da.
Probleme. Ja, aber das bringen wirklich
Ja,
welche, so
aber
ein
da, darum,
Argument.
darum geht es mir nicht. Mir geht es
Ja.
darum, dass ich dieses Kaliber von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Laborierungen sozusagen bekomme. Ja? Wenn mir Hersteller X nicht passt, dann habe ich noch zig andere Hersteller.
Ich glaube, das ist bei fast, also wenn es nicht wirklich ein ganz spezielles Kaliber ist, das natürlich schon bei den
Nein, ist
gängigen.
schwierig. Ist schwierig.
8x57 habe ich wirklich alles auch
Gut, ja,
bekommen, ja.
das sind diese
Das ist ein
noch.
gängiges
Das sind
Kaliber,
diese Medium-Kaliber,
ja.
die tatsächlich gängig sind.
Ja.
Ja? Also 308, 3006, 8x57. Aber jetzt hast du mal irgendwie eine 7x64 oder so. Oder eine 5,6x50R oder wie es heißt.
Ja.
Eine 9,3x74R. Oder eine 375 Holland-Holland. Ja, dann hast du ein Problem.
Die kenne ich teilweise gar
Dann
nicht,
hast du ein
aber ich bin
Problem.
auch
Dann
froh
hast du
drum.
eine Handvoll Hersteller, die irgendwie das einigermaßen gut produzieren. Die sind dann entsprechend teuer. Und wenn dann das eben nicht passt, was da an Fabrikmunition auf dem Markt ist, dann bleibt ja nichts anderes als wiederzuladen. Das wird dir wahrscheinlich bei der 308 und so nicht passieren, weil du da so eine Varianz hast.
Ja, auf jeden Fall. Hast du schon mal, oder hattest du eine Waffe, hast du eine Waffe, wie auch immer, 223?
Eine 222 habe ich.
Okay. Hast du schon mal Rewild damit geschossen?
Ja, sowas von.
Ist gut, oder?
Ja,
Und
also
gut und
ich
günstig.
gut und günstig, genau. Also ich muss sagen, ich bin gerade mit der 222 auf Rehwild super zufrieden. Es ist so, klar, du kannst damit keine Sauen erlegen. Ich meine, auf Frischlinge und sowas ist es, glaube ich, sogar erlaubt, wenn mich nicht alles
Ja, sowas
täuscht.
muss man aber eigentlich nicht riskieren, weil nachher ist
Genau,
dann
man
doch kein
muss,
Frischling beschossen,
man,
das ist
genau,
nachts
man,
immer
man muss
schwierig.
es nicht riskieren. Das heißt, ich habe es bisher auch noch nicht gemacht, noch nicht probiert. Aber die Stücke, die ich bisher mit der 222 erlegt habe, die lagen alle nach kurzer Fluchtstrecke. Und ich muss auch sagen, auch die Hämatome, von denen ja oft gesprochen wird, weil die ein sehr rasantes Kaliber ist, die waren bei den Stücken, die ich erlegt habe, nicht größer oder groß anders als jetzt bei der 308 oder so. Ich muss eher sagen, dass ich mit der 308 krassere Hämatome hatte. Ja, das ist ein bleifreies Geschoss. Die ist auch relativ rasant, und da hatte ich schon enorme Hämatome. Und so mit der 222, da kannst du einen super Fuchs erlegen, da kannst du ein Stück Rehwild super erlegen. Und ich persönlich nutze sie gerne, gerade so im Mai, ja, im Sommer vielleicht mal zur Blattzeit. Da finde ich das ein sehr angenehmes Kaliber. Und wo ich sie auch nutze, ist ja gerade zur Fuchsjagd. Finde ich super interessant. Ist nicht allzu laut, hat keinen großen Rückschlag, schießt sich super angenehm. Die Büchsenmunition ist einfach sehr günstig. Da macht es richtig Spaß, mit der Fuchs rauszugehen, und den Ball kannst du auch verwerten.
Natürlich, das sieht dann mit einer 308 oder 8x57 ganz anders aus. Wenn du da wirklich
Absolut.
den Fuchs dumm triffst, dann kann es natürlich, gerade in diesem Punkt, wenn du das Fell verwerten willst, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen.
Ich glaube, wir sind eigentlich fast schon am Ende angelangt. Wir
Ja.
haben über alles und nichts geredet, aber ich denke, wir haben alles mal ein bisschen angesprochen. Zusammengefasst kann ich nur noch mal sagen, am Ende sollte es uns Jägern egal sein, mit was der andere auf die Jagd geht. Hauptsache, er geht damit weitgerecht auf die Jagd, und Hauptsache, er kann damit wirklich umgehen. So sehe ich das zumindest. Wenn also jemand meint, er muss sich einen neumodischen, modern anmutenden Halbautomaten kaufen, dann soll er das gerne tun, solange er eben damit so auf die Jagd geht, dass am Ende ein weitgerechter Schuss erfolgt. Wo ich ganz klar meine Kritik anbringen möchte, ist eben im Auftreten. In Kombination mit der Büchse, da kann ich verstehen, dass da sehr viele Leute was dagegen haben. Das muss nicht sein. Wir ziehen nicht in Krieg, wir gehen auf die Jagd. Wir sollten auch für andere Naturteilnehmer, für andere Freizeitbesuche und so weiter bei uns im Wald als Jäger erkennbar sein und erkennbar bleiben. Da gehört entsprechendes Auftreten dazu. Und dann ist die Büchse, mit der wir rausgehen, eigentlich egal. Im schlimmsten Fall, wenn man sich damit überhaupt nicht sehen lassen möchte, dann hat man halt die Büchse bis auf den Hochsitz im Futteral. Es gibt ja auch auf manchen Drückjagden Leute, die ihre Showwaffe haben, ja, die den schönen, die schöne Side-by-Side schön graviert und dann hier die Plastikknifte mit auf den Hochsitz nehmen, weil sie damit einfach ehrlicherweise besser schießen können.
Aber dann lieber so.
Genau, dann lieber so. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, geht mit dem raus, mit dem ihr klarkommt. Lasst euch da von niemandem irgendwie sagen, hier, oh, das passt nicht und jenes passt nicht. Und ja, ihr müsst am Ende mit dem Zeug klarkommen und nicht euer Verpächter oder euer Mitjäger oder der Opa von der Hegering-Versammlung.
Genau, also die richtigen Leute akzeptieren euch so, wie ihr seid, was ihr benutzt. Da müsst ihr immer dran denken. Also lasst euch da auch nichts einquatschen. Vielleicht, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, sowas mal zu probieren. Auf dem Stießstand sieht man das ja auch öfters, zumindest wenn man sich das mit Sportschützen teilt. Da hat bestimmt mal das sicher der eine oder andere kein Problem, wenn man mal einen Schuss abgibt. Also da müsst ihr einfach auch selber Erfahrungen sammeln. Finde ich wichtig, finde ich allgemein immer wichtig, dass man auch selber Erfahrung sammelt mit dem ganzen Sache, über das man spricht. Natürlich könnte das jetzt hier auch technischer sein, was wir sagen. Das wollen wir aber gar nicht, sondern wir wollen schon den allgemeinen Jäger erreichen, der jetzt nicht irgendwelche Newton-Zahlen und was weiß ich alles braucht. Also,
Das wissen wir auch alles gar nicht. Und du
nein.
weißt vielleicht, ihr habt keine Ahnung davon. Bei mir
Nee,
muss das Ding
richtig.
funktionieren
Ja.
und einigermaßen gut aussehen.
Genau. Und da wollen wir euch einfach die Erfahrungen aufbringen, die wir zumindest mal gemacht haben, die wir weitergeben können und. Ja, mal schauen. Ihr könnt ja auch mal selber auch Bescheid sagen, ob ihr schon Probleme damit hattet. Vielleicht führt der eine oder andere ja eine AR-10 oder AR-15 und würde mich auf jeden Fall interessieren. Wäre cool, wenn sich da jemand meldet.
Genau, tretet gerne mit uns in Kontakt. Mir ist es, also uns ist es sowieso wichtig, dass wir da mit euch kommunizieren, mit euch in Kontakt treten, dass ihr uns sagt, was ihr von unserem Podcast generell haltet, dass ihr uns natürlich auch kräftig folgt und teilt, wenn euch der Podcast Spaß macht. Dann haben wir auch was davon. Ihr wisst ja alle, wie die Algorithmen funktionieren. Die funktionieren eben durch Kommunikation, indem ihr kommentiert, indem ihr ein Like da lasst, indem ihr uns folgt, unsere Folgen hört und ja, dann bleiben wir euch noch lange erhalten. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Bleibt mal's
Genau.
heil.
Bleibt man teilen.